Unpünktlich wie nie, 2 Wochen zu spät und dann auch noch an einem Donnerstag und nicht mal an einem Mittwoch aufgenommen. Aber Hauptsache ist, das frisch geschwebelte Kölsch ist zurück und dadurch, dass wir jetzt auch eine Woche Pause gemacht haben, gab es durchaus viel zu beschnacken. Hallo Martin.
Ja, ist wirklich so. Wir machen jetzt einfach nur noch jede zweite Woche Podcast, dann haben wir plötzlich genug Themen für einen vollgepackten Podcast. Wir sind natürlich einmal über...
Themen für 2 Podcasts.
Ja, und dann könnten wir uns schon wieder überlegen, jede Woche Podcast zu machen. Wir sind auch weiterhin beim wöchentlichen Rhythmus. Versprochen. Also diesmal wirklich. Aber natürlich, man, es ging um Luka Doncic und ja, die Trade-Explosion in der NBA. Wir haben uns aber auch natürlich über das gestrige... aus des 1. FC Köln im DFB-Pokal unterhalten. Ich habe ein bisschen von meiner Champions League Experience mit Stuttgart erzählt. Richtig, richtig schöne, schnuckelige Episode geworden.
Ja, und wir haben einen neuen Trainer im frisch geschwebten Bild. Aber wer das ist, das erfahrt ihr jetzt in den kommenden 59 Minuten. Es wird toll.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das? Was?
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout. The side has to use a Curry. Wait on top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag 10:36, lange, lange ist her, wir sind zurück mit einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch, haben eine gute Ausrede parat, warum es letzte Woche keine Folge gab, aber die kommt gleich. Jetzt erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Bengt.
Ja, multiple Ausreden, wenn man so möchte, aber ja, es hat dann nicht klappen wollen, muss dann aber auch erlaubt sein, weil ich war letzte Woche unterwegs, wir waren zusammen im Schwaberländle, aber haben es dann nicht zusammen ins Stadion gepackt. Du hast noch ein Ticket bekommen, ich bin leer ausgegangen, aber ja, wie war deine Stadion-Experience letzte Woche?
Ich habe mich nämlich gerade auch nochmal zurückerinnert, da geht's ja eigentlich los, unsere Ausreden-Tirade, weil eigentlich wollten wir natürlich das Mittwoch-Champions-League-Spiel abwarten, um dann Donnerstag aufzunehmen, waren dann aber Donnerstag ja auch beide bei der Virtual-Bundesliga in Stuttgart und da hat's dann einfach nicht in den Tagesplan reingepasst, wir haben es Donnerstagvormittag nicht mehr hingekriegt, weil ich dann noch, da muss ich die Schere heben, weil ich dann noch kurzfristig Volleyballzeug zu tun hatte. Und deswegen quasi gibt es jetzt erst das verspätete Recap, was aber trotzdem auch irgendwie, glaube ich, angebracht ist. Weil für mich, und da mache ich auch keinen Hehl draus, war das trotz der 4-1-Niederlage, also für alle, die sich jetzt einmal die Uhr nach hinten spulen, Stuttgart, letzte Champions-League-Spiel gegen Paris, es ging nochmal ums Weiterkommen, leider nicht geschafft, 4-1 verloren, auch wirklich an die Wand gespielt worden. Aber das hat mit meiner Stadion-Experience relativ wenig gemacht, weil, also bleibt dabei, für mich war das auf jeden Fall eines... Ja, Top 3 ist immer so schnell hochgerankt, weil da habe ich jetzt natürlich auch sofort andere geile Stadion-Experiences im Kopf, aber also das rankt schon sehr, sehr hoch, das war schon sehr, sehr besonders. Auch nochmal anders als das erste Champions-League-Spiel gegen Prag.
Warum das?
Keine Ahnung, irgendwie schon dieser Endspielcharakter und dann muss ich dir ja nicht erzählen, dass Paris ein anderes Kaliber als Prag ist und es war so dieses, Mann, du hast eine Riesenchance heute gegen ein etabliertes europäisches Top-Team einen Riesenschritt in die nächste Runde zu machen. Und irgendwie so von diesem ganzen, die Choreo war geisteskrank und diesmal war ich ja dann quasi auch, nachdem ich das Prag-Spiel noch von der Haupttribüne aus gesehen habe, war ich diesmal halt wieder im Kern in der Kurve und es hat einfach Spaß gemacht. Also ich hatte da wirklich eine gute Zeit, auch wenn ich, weil wie gesagt, es ist quasi, also ich habe auf dem letzten Drücker irgendwie noch eine Karte bekommen, deswegen war ich auch seit langer Zeit mal wieder in Anführungszeichen alleine im Stadion. Aber auch das hat irgendwie der Stimmung oder meiner Laune keinen Abbruch getan. Und mein Gott, dann steht es nach einer halben Stunde 0-3, ist das geil? Nein. Aber selbst das hat das Erlebnis an sich für mich jetzt nicht irgendwie schlechter gemacht.
Ja, warst ja zum Glück nicht ganz alleine, waren ja noch 59.999 andere da. Es wurde auf jeden Fall eine Party gefeiert, das stimmt wohl. Man hätte halt nur die Chance gehabt, PSG rauszuhauen. Und das ist so ein bisschen das, was... die Stimmung dann trübt. Man kann halt nicht erwarten, dass Ousmane Dembélé da plötzlich zur Masterclass aufläuft und wieder gelernt hat, wie man Fußball spielt. Deswegen glaube ich schon, dass es verkraftbar ist, dass man gegen PSG rausfliegt. So wäre man jetzt gegen Celtic rausgeflogen, wäre der Frust bestimmt noch ein bisschen höher gewesen. Auf der anderen Seite, natürlich, du kannst es nicht 1-1 austauschen, weil die Tabellensituation eine andere gewesen wäre, wenn Stuttgart weitergekommen wäre. Paris spielt jetzt halt gegen Brest, ne? Und dann wäre der Weg in ein mögliches Achtelfinale gar nicht mal so krass weit gewesen.
Nö, also deswegen aus sportlicher Sicht, und ich habe ja auch schon dann am Donnerstag, ich glaube, wir haben auch kurz drüber gesprochen, aber auch noch mit den anderen, die meinten so, ja und, wie weh tut's denn? Weil du hast dann auf diesen Baum geguckt und rein theoretisch wäre im Achtelfinale dann der nächste machbare Gegner da gewesen und dann hättest du vielleicht irgendwie mit viel hätte Fahrradkette dann irgendwie auch ein Viertelfinale in deiner ersten Champions League-Saison seit 14, 15 Jahren spielen können. Natürlich hört sich das alles extrem cool an und trotzdem bleibe ich dabei. Ich bin fein damit, wie das jetzt ausgegangen ist. Für mich war es trotzdem eine gigantische Champions League-Reise, die ich also zweimal live miterlebt habe, die ich leider nicht auswärts miterlebt habe. Das also ärgert mich im Nachhinein wirklich noch so ein bisschen. Ich glaube aber auch, wenn die Schulter nicht dazwischen gekommen wäre, dann wäre, also Madrid wäre sehr, sehr sicher passiert, Turin dann wahrscheinlich auch. So war es einfach nur, also logisch, dass ich da nicht hingefahren bin. Es war auch, also für meinen Körper war es gut, dass ich da nicht hingefahren bin. Irgendwas in mir sagt mir trotzdem, wann kommt denn die nächste Champions League-Reise? Vielleicht war das jetzt so deine eine Chance und die hättest du sehr, sehr gerne mitnehmen können. Aber mein Gott, du kannst nicht alles haben. Insofern war es für mich zweimal ein geiles Erlebnis, da live im Stadion dabei zu sein. Gerade auch dieses, ich habe dieses Paris-Spiel schon auch immer verglichen mit, ich glaube, es war 2003, 2004 davon, also wird ja immer im VfB-Kreis erzählt, damals dieses legendäre Heimspiel gegen United mit einem jungen Cristiano Ronaldo. Und ja. Ich habe also auch, und deswegen habe ich auch vorm Spiel immer so gedacht, ey, vielleicht wird ja das dann mein Manchester United spielen und wir gewinnen das irgendwie gegen Paris und sind dann in der nächsten Runde. Soweit ist es nicht gekommen, aber all das andere rund um dieses Spiel hat für mich meine Erwartungen vollkommen erfüllt und wenn nicht gar übertroffen.
Ja, und darauf kommt es auch an. Also, dass man sich da diese Reise dann am Ende einmal einrahmen kann, übers Bett hängt und da jederzeit wieder gerne dran zurückdenkt. Und wer weiß, also der Aufschwung des VfB ist ja auch noch nicht vorbei. So, sie sind ja gerade immer noch Fünfter und ein Punkt hinter den Champions League-Plätzen. Der fünfte CL-Platz dieses Jahr für Deutschland sieht ehrlicherweise außer Reichweite aus. Also ich glaube nicht, dass der noch stattfinden wird, sodass man jetzt tatsächlich wieder in die Top 4 kommen muss. Und RB Leipzig glänzt jetzt auch nicht zwingend mit Konstanz dieses Jahr. Also an denen kannst du vielleicht vorbeiziehen, wenn es jetzt gut läuft. Dafür wäre es wichtig, am Wochenende Borussia Dortmund aus dem Weg zu räumen. Das wäre für mich sowieso sehr wichtig, wenn ihr das bitte einmal tun könntet. aber ja, also ich bin durchaus überzeugt, dass es nicht die letzte internationale Reise auf Zeit gewesen ist vom VfB, weil dafür sieht es dann doch zu gut aus. Und vor allem, ihr dürft ja wahrscheinlich den Keeper auch noch ein Jahr behalten.
Ja. Das ist also, glaube ich, auch nicht, dass es so das letzte Mal ist. Aber es ist ja schon nochmal, das erste Mal nach so einer langen Zeit dabei gewesen zu sein. Ich glaube, gerade jetzt schon so diese Auswärtsfahrt nach Madrid, das wäre schon auch nochmal so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Aber nochmal, wie du sagst, ich glaube, vielleicht haben wir Glück und wir bekommen noch ein, zwei Chancen in den nächsten Jahren. So schlecht sieht es ja nicht aus.
Ja, aber ihr dürft den Keeper wahrscheinlich behalten, weil Manu noch ein Jahr macht. Manu darf noch mal Bayern. Und in Stuttgart schlagen gerade viele Herzen höher, oder? Also die schlagen sowieso aus vielerlei Gründen höher. Euer Torhüter wird in Ruhe gelassen und der Trainer wird in Ruhe gelassen.
Ja, wobei, also mit dem Trainer bin ich mir noch nicht so sicher, weil, dem Trubel glaube ich noch nicht so ganz. Und diese neue Thematik, ich habe es auch gar nicht so richtig verfolgt. Ich finde es also natürlich aus VfB-Sicht gut, dass Nübel noch ein Jahr dran macht. Ich verstehe dieses ganze Bayern-Gehabe da im Tor, aber bei denen auch noch nicht. Also sie haben sich jetzt ja Urbe quasi den, in Anführungszeichen, nächsten Manuel Neuer geholt, aber das wurde bei Nübel auch schon gesagt. Und jetzt macht Neuer dann doch nochmal ein Jahr. Und ich glaube auch, ich checke nicht, warum man dann sich dann auch jetzt schon wieder auf den nächsten jungen Torhüter committet. So, lass doch Neuer mal so lange spielen, wie er spielen möchte. Der ist immer noch gut genug, deswegen der soll auch durchaus durchziehen, solange er noch Lust hat. Aber sich dann da immer schon wieder um die Zukunft zu kümmern und dann wird der verbrannt und der nächste wird verbrannt. Ich meine, damit tust du dir selber keinen Gefallen und damit tust du auch einfach den ganzen jungen Talenten keinen Gefallen. Also für Nübel ist es jetzt gut ausgegangen. Der hat beim VfB Fuß gefasst, darf da international spielen. Aber was war denn das Worst-Case-Szenario? Du hast eigentlich den nächsten sehr, sehr guten deutschen Torwart, also ein Riesentalent und verbrennst den. Und ich hoffe, dass es bei Urbik jetzt nicht irgendwie ähnlich läuft, weil ich meine, der Bre ist jetzt 18. Er wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren nicht so viel Spielpraxis bei den Bayern bekommen.
Na, ich glaube 21 ist er, aber der Sinn ist natürlich trotzdem derselbe. Also klar, viele sehen in ihm das nächste große Ding im Tor. Also ihm wird ja vor allem nachgesagt, dass er auf Jahre gesehen dann auch das deutsche Tor hüten kann. Aber also wie oft haben wir das auch schon gehört?
Ich wollte gerade sagen, kann ich dir jetzt Plug and Play bei vielen geben?
Ja, so ein Loris Karius war mal das Thema. Da war mal ein Finn Dahmen, der das Thema war. Da hattest du ganz, ganz andere Charaktere, die es auch alle nicht geschafft haben, weil Manuel Neuer halt auch einfach seit 25 Jahren im Tor steht. Das ist natürlich übertrieben, aber der lässt sich da halt einfach nicht vertreiben. Und ich habe jetzt erstmal auf Nübel geguckt aus der Neuer-Brille, noch gar nicht aus der Urbich-Brille, weil Nübel ja einfach jederzeit gesagt hat, solange Manuel Neuer bei den Bayern ist, werde ich nicht zurückkommen. Ja gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Vertrag von Nübel bei den Bayern noch geht, weil der wird sich auch überlegen, okay, tue ich mir das nochmal 5 Jahre an, dass ich daran dann drauf warte, dass Neuer endlich retired und dann aber auch Konkurrenz dahinter bekomme, weil ja, die Bayern haben jetzt Jonas Obig geholt, ja, die Bayern haben aber auch noch einen Daniel Peretz und noch steht da auch ein Sven Ulreich, dessen Vertrag wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr verlängert werden und der sehr verdienter Spieler, alles in Ordnung, aber also eigentlich hatten sie ja auch schon geplant, dass ein Daniel Peretz da mal perspektivisch das Tor übernehmen soll. Die haben halt immer noch einen Nübel unter Vertrag und also ich weiß nicht, was Urbich will, aber der ist halt jetzt im Ruhestand. So, der wird doch keine Minute für den FC Bayern spielen.
Wahrscheinlich nicht. Oder zumindest, also jetzt in den nächsten Jahren. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ja. Die haben tatsächlich, also die haben 7 Keeper unter Vertrag. Das ist crazy. Der das FC Bayern halt hat 7 Torhüter. Ja, es ja, nimmt Chelsea-Vibes an.
Einfach Chelsea-Züge an und keine Ahnung. Ich finde das so krass, weil das sind Themen, die du bei den Bayern in den letzten 15 Jahren echt erst seit 3 Jahren erlebst. So, und da sieht man auch einfach, wie unfassbar wichtig eine stabile Vereinsführung ist. So, du hast jahrzehntelang Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge da. Was passiert? 10 Meisterschaften in Folge. Dann kommen Oli Kahn und Brazzo und die Skandale übernehmen in München. Die konnte Max Eberl jetzt auch nicht weiter runterschrauben, sondern eher mal noch befeuern. Und ja, das Resultat ist, erstmal überhaupt keine Meisterschaft mehr. Es werden sich wieder über Themen außerhalb des Platzes unterhalten. Und also sicher sind die jetzt auch noch nicht in Bundesliga und Champions League.
Nö, aber ich sag mal, für den neutralen Bundesliga oder für den neutralen deutschen Fußballfan ist es ja keine schlechte Nachricht. Und also zur Wahrheit gehört ja auch schon dazu, diese neue Altersthematik, mit der mussten sich eben dann auch Hoeneß und Rummenigge und Kohn, wie sie nicht alle heißen, nicht rumschlagen. Und dass du natürlich dich irgendwie auf eine Post-Neuer-Ära vorbereiten musst, ja. Aber ich finde, also die Bayern machen jetzt Jahr für Jahr denselben Fehler und geben Manu quasi immer weniger Zeit. Und der ist halt scheinbar immer noch gut genug und auch noch fit genug und auch noch gesund genug. So, dann, also warum dich selber immer so unter Druck setzen und da dann schon den nächsten Nachfolger präsentieren? Lass doch Neuer mal so lange spielen, wie er will und wie er kann. Und dann kannst du dich wegen mir, also dann auch so richtig mit einem Nachfolger beschäftigen. Natürlich musst du dich im Hintergrund auch schon mit möglichen Namen auseinandersetzen, das werden die auch alles machen. Aber mir wird das dann immer so ein bisschen zu schnell, zu hoch gehypt, dieses, ja komm, wir holen jetzt Urbig als den x-ten Neuer Nachfolger. Ja, das habt ihr davor auch schon 10-mal gesagt.
Ja. Ja, ich glaube auch ehrlicherweise einfach noch nicht dran, weil, sind wir ehrlich, der Typ konnte sich nicht mal in Köln durchsetzen. Der Typ ist auch ein bisschen despektierlich, weil er ist schon ein richtig guter Keeper und er hat mir in Köln auch ganz gut gefallen.
Der ist schon gut.
Ja, aber es zählt halt auch zur Wahrheit. Ne? Köln hatte einen sehr, sehr schlechten Saisonstart und dann standen sie auf 12, 13 und haben Urbich rasiert und Schwäbe wieder ins Tor gepackt. Seitdem ging es bergauf. So, seitdem sind sie ja dann jetzt auch wieder Tabellenführer. Ich sag nicht, dass es der einzige Grund ist, aber es ist halt ein Teil von der Wahrheit. Oh, warte kurz, ich krieg gerade einen Anruf. Wo kommt denn 001 her? Wo ist denn?
Das ist auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall geh außerhalb unserer Grenze.
Santa Monica. Ah. Ja, okay. General Manager Los Angeles, ja. Martin Stuber wollen sie haben. Was kriegen wir dafür? Eine Bockwurst? Okay. Und keine Ahnung, darf ich 2029 vielleicht das erste Mal zum Buffet gehen? Das wird mir schon reichen, dann können sie den haben. Ja, okay, gut. Sorry, muss ich kurz rangehen. Martin, du ziehst nach L.A.
Nehme ich. Wenn ich für eine Bockwurst verscherbelt wird, dann nehme ich das und dafür dann ein bisschen NBA springen. Lass gleich über NBA sprechen. Ich will einmal noch kurz, weil du beim FC gerade warst. Also wir springen hin und her, was die Timeline angeht. Aber ich nehme an, du hast gestern auch ein bisschen Fußball geguckt. Und, also das ist herzzerreißend. Also es war natürlich irgendwie wieder logisch, dass es passiert. Leverkusen im Viertelfinale des Pokals weiter. Natürlich Tor, Nachspielzeiten, 90. plus, weiß nicht was. Aber ich hätte es dem FC schon sehr gegönnt gestern.
Ja, ich habe das Spiel ja auch live geguckt und also fand den FC schon sehr mutlos, gerade in der ersten Halbzeit. Natürlich musst du als Underdog im Pokal nicht ran und den Favoriten an die Wand spielen, aber Rhein-Derby ist ja dann trotzdem schon nochmal, oder ja, jetzt werde ich von vielen Kölnern wahrscheinlich verteufelt, weil es kein Derby ist, aber El Rheinico, nennen wir ihn so, das ist natürlich historisch ein belegtes Duell. Und Köln jetzt bislang in der Saison treten die noch nicht sonderlich spielerisch hochklassig auf, aber die holen halt die Ergebnisse. Dass sie sich gegen Leverkusen hinten reinstellen und auf Konter gehen, ist dann schon verständlich. Ich fand's bloß sehr erschreckend, wie krass das war in der ersten Halbzeit, dass sie sich komplett hinten eingeigelt haben. Dann innerhalb von 7 Spielminuten, glaube ich, in der ersten Halbzeit und Anfang zweiter Halbzeit, machen die da 2 Buden und igeln sich aber sofort wieder am 16er ein. Damit ist es halt klar, dass du Leverkusen irgendwann wieder einlädst, weil Leverkusen macht ja genau das groß, dass sie halt einfach ihren Gegner einschnüren, dass sie Lösungen finden, dass da eine Einzelaktion von Florian Wirtz kommt, eine geile Flanke von Frimpong oder von Grimaldo auf der anderen Seite. So, das ist halt Leverkusen-Ball und ja, Köln hat quasi danach gefragt.
Ja, aber das finde ich, also, was hast du erwartet? Das spielt das nachweislich beste Team aus dem letzten Jahr, vielleicht auch das beste Team in diesem Jahr, wenn es um die fußballerische Klasse geht, die Bayern mal rausgenommen, gegen einen, also sehr, sehr guten Zweitligaverein, der aber natürlich Welten davon weg ist. Also natürlich spielt Köln nicht irgendwie jetzt Hurra-Fußball in Leverkusen mit, aber ich fand es trotzdem, also mir hat die Art und Weise schon Spaß gemacht, vor allem, weil du dann auch vorm Tor effizient warst, du führst 2-0 und dann ist mir auch egal, wie das Spiel läuft. Dann hätte ich es denen schon gegönnt, dass du es irgendwie über die Zeit bringst. Für mich ist die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, alternativlos, weil du einfach nicht die Mittel hast, gegen Leverkusen irgendwie mitzulaufen. Wenn du da probierst mitzuspielen, dann kriegst du 4, 5, 6 Dinger. Frag mal in der Bundesliga nach, das haben 1, 2 Teams probiert. Die sind nicht so gut aus diesem Stadion rausgekommen. Deswegen vom Spielverlauf kann ich schon verstehen. Ja, aber vom Spielverlauf kannst du es doch schon auch verstehen. Mein Gott, wenn da Köln als Zweitligist nach Leverkusen fährt, natürlich igeln die sich ein. Und natürlich ist das dann auch die Art und Weise, wie du irgendwie probierst, dieses 2-0 über die Zeit zu bringen. Und nochmal, sie waren relativ nah dran. Wann fällt das Tor? 95. Minute der Nachspielzeit. Ich fange jetzt nicht wieder an, wie, also genug in meiner Twitter-Landschaft, natürlich den DFB quasi dafür verantwortlich zu machen. Ich fand 8 Minuten Nachspielzeit auch respektlos. Ja. Aber das Tor fällt eben in der 5. Minute der Nachspielzeit und 5 Minuten sind schon in Ordnung gewesen. Aber es ist einfach bitter, es ist einfach schade. Ich habe auch von 1, 2 bei mir im Insta-Feed gesehen, dass sie dann auch wirklich halt so wieder gesagt haben, keine Ahnung, ist schon wieder alles geskriptet gewesen. Soweit gehe ich nicht. Leverkusen hat sich dann hinten raus schon auch verdient, weil die natürlich dann mit Mach und Krach auf dieses zweite Tor und dann auch aufs dritte Tor gegangen sind. Aber es hätte einfach mal klappen können für Köln. Auch wenn es nicht verdient gewesen wäre, es hätte einfach mal klappen können.
Ja, klappen hätte es können, das stimmt. Und ich hätte mich auch gefreut für die Kölner, aber ja, unverdient für Leverkusen ist es halt auch nicht. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Leverkusen hat es dann ja fast sogar auch noch wieder in der 118. hergegeben, weil sie da noch eine Bude kassiert haben, die dann aber mit Abseits zurückgekommen ist. Und der Schiri es dann auf laut durchgesagt hat. Und da müssen wir auch mal kurz drüber reden. Sorry, aber also so wie diese VAR-Durchsagen jetzt gerade durchgeführt werden, muss ich sagen, ist es absolut keine Bereicherung. Ja, er liest mir jetzt vor, was sonst auf der Video-Wall steht. Nach Überprüfung, Ergebnis, der Ball war im Abseits oder der Spieler war im Abseits, Tor zählt nicht. Ja, das könnt ihr auch einfach aufschreiben, hilft niemandem für Transparenz. So, da geht's doch wirklich um enge Entscheidungen, wenn da dann irgendwie mal jemand gefoult wird oder sonst was. Wo er sich danach im Interview an den Fragen vom Reporter stellt und mir erzählen will, warum, was, wo, wie, Intensität reicht nicht aus. Aber das passiert ja nicht. So, aktuell ist ja wirklich nur, okay, Abseits, ich sag's durch, war kein Tor.
Ja gut, aber also das ist auch nicht die Aufgabe vom VAR, dir im Spiel zu erklären, warum das und das jetzt nicht reicht. Also finde ich schon richtig, dass rein theoretisch die Herangehensweise so ist wie in der NFL, wo die Schiedsrichter eben gerade dann auch einmal klar raussagen, was jetzt passiert ist. Ich also gehe rein theoretisch mit, dass es jetzt in diesem Beispiel von einer Abseitsentscheidung jetzt nicht essentiell ist, dass der Schiedsrichter das nochmal durchsagt. Aber also ich glaube schon, dass es ein erster, sehr, sehr richtiger Schritt ist, um mehr Akzeptanz, um diesen Videobeweis irgendwie in die Liga zu bekommen und um auch einfach das Erlebnis im Stadion dahingehend einfacher zu machen. Weil was ist denn, wenn du im Stadion bist? Also der Fernsehzuschauer, für den ändert sich nichts, weil der kriegt es meistens schon irgendwie mit, aber im Stadion hast du keine Ahnung, was passiert. Deswegen finde ich schon, dass es da auf jeden Fall weiterhilft. Bei einer Abseitslinie bin ich bei dir. Sagt er einfach, ja gut, ist halt Abseits. Das kann ich jetzt auch bei euch oben an die Videoleinwand klatschen. Aber ansonsten, und zur Wahrheit gehört auch, wir haben diese klassische VAR-Situation, wo du eine Erklärung brauchst, haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen an diesem Spieltag. Vielleicht habe ich es einfach übersehen, aber da bin ich gespannt, wie sie es lösen. Wenn es dann wirklich mal eine unübersichtliche Situation ist Und wenn sie es da schaffen, das dann gut im Stadion zu erklären, dann ist es für mich ein sehr, sehr gewinnbringendes Tool. Wenn da dann auch nur kommt, zwei Sätze, dann reicht es natürlich nicht.
Ja, also bin ich auch sehr gespannt, weil am Wochenende wurde es ja überhaupt eingeführt und ausprobiert. Ich glaube, es war auch im Leverkusen-Spiel, dass es überhaupt einmal durchgesetzt wurde, weil bislang können es ja nur 9 Stadien. Ja, und da war es halt auch eine Abseitssituation. So. Und ja, schön und gut, aber ist halt jetzt noch keine große Hilfe. Ich bin auch gespannt drauf, wie es dann halt funktioniert, wenn wir dann wirklich mal diese Situation brauchen oder wirklich mal diese Erklärung brauchen, was dann kommt. Aber ja, so aktuell bin ich noch kein Freund davon, auch wenn ich natürlich sage, und das habe ich auch im anderen Podcast schon erzählt, dass man dem DFB jetzt gerade auf jeden Fall vorhalten muss oder beziehungsweise zugute halten muss, dass sie sich vor Neuerungen nicht wehren und dass sie da auch sagen,
sie
okay,
probieren.
Wir probieren es aus.
Ja. Aber also für mich auch mangels Alternativen, weil du musst irgendwas mit diesem Videobeweis machen, weil der ist für Minimum mal 20%, 30%, 40% dieses Podcast-Inhalts mittlerweile auch also zuständig, weil wir quasi jede Woche drüber diskutieren und dass du den irgendwie nochmal anfassen musst und ihn zumindest einfach also näher bringen musst an die Leute. Das Tool, da bleibe ich weiterhin dabei, kannst dich drüber streiten, aber du musst es zumindest besser nach außen spielen und das ist dann für mich die logische Konsequenz und ich hoffe, dass sie sie auch irgendwie gut umsetzen. Und dann natürlich jetzt, aktuell sind es 9 Stadien, das muss dann auch relativ schnell auf alle 36 Stadien der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ausgeweitet werden. Weil ansonsten hast du so ein gut, kannst du dir bei 10% der Spiele, kannst es dir anhören und 90% gucken dann halt trotzdem noch weiterhin in die Röhre.
Ja, also ich denke mal, dass es da sicherlich auch Pläne geben wird, das dann ab Sommer dann auch so auszubauen, weil bislang ist einfach das Problem, dass viele Stadien nicht über die Technik verfügen, was ich ehrlicherweise nicht verstehen kann. Also wir beschäftigen uns ja auch in unserem Beruf viel mit Audiotechnik, beziehungsweise wir haben Jungs um uns herum, die sich viel mit Audiotechnik beschäftigen. Und also braucht es da jetzt so viel? Natürlich, Funkverbindungen ist immer ein bisschen schwieriger, aber die haben alle eine Anlage im Stadion und da muss es halt nur irgendwie schaffen, das Funksignal vom Schiedsrichter da reinzubauen. Aber ja, werden die sich wahrscheinlich mit befassen und am Ende auch eine Lösung finden, wo dann alle Bundesligisten sich dann auch mit zufrieden geben können. Ja, dass es nur in einzelnen Stadien funktioniert, ist natürlich ein bisschen schade. Ich glaube schon, dass sich darüber Gedanken gemacht wird. Hoffe ich zumindest.
Ja, also hoffe ich auch. Aber ich habe, also mein erster Gedanke war auch so ähnlich, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, diese Dinger da in allen 36 Stadien irgendwie auf laut zu stellen. Weil, wie du ja sagst, die Technik, also an der hapert es ja nicht, die müsste ja auf jeden Fall eigentlich da sein. Ist halt bloß die Frage, wie man sie bespielt. Ansonsten sollten sie gebt uns einen Sonderauftrag für Spontent, wir schicken da Jürgen hin, der macht euch das einmal.
Ist so. Jürgen regelt. Aber 30% des Podcasts sind Inhalt über VAR-Entscheidungen, 20% sind Dortmund-Trainer und da haben wir jetzt auch wieder einen neuen. Herzlich willkommen im frisch geschwebelten Kölsch, Niko Kovac.
Ja, wir haben, ich glaube, es war ja dann die letzte Folge, weil wir dann letzte Woche gelassen haben. Da war ja irgendwie unser Guest nicht ganz so falsch, weil der war ja auf jeden Fall unter den Namen, die wir auch schon mal so ein bisschen besprochen haben. Ich bleib dabei, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich find's okay, dass du was machst. Ich weiß jetzt nicht, ob Kovac der neue Heilsbringer ist.
Ja, also auch da, dass sie was machen mussten, war halt ebenfalls alternativlos. Wobei ich es jetzt nicht mehr alternativlos gefunden hätte, den Mike Tullberg da einfach bis zum Ende der Saison spielen zu lassen oder trainieren zu lassen. Weil der hat's okay gemacht. Hat er sich ein bisschen übertrieben gefreut? Ja, brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, dass ein 2:1 gegen Heidenheim, wo du dir in der Nachspielzeit fast noch ein Eigentor zum 2:2 reinköpfst, jetzt nicht dafür sorgen sollte, dass du eine Gefühlsexplosion kriegst wie ein 15-Jähriger, der das erste Mal einen Orgasmus hat und dann vor die Süd, oder nicht vor die Süd, war ja auswärts, aber dann vor die Gästetribüne rennst und da 2 Minuten den Affen machst. Aber auf der anderen Seite ist es für ihn ein extrem besonderer Moment und wird er ihn so wahrscheinlich nie wieder erleben. Ja, gehört auch dazu. Und mein Gott, so, lass den Jungen sich doch freuen, ist alles in Ordnung. Es war ein bisschen drüber, aber wir fordern alle immer Emotionen und da können wir uns auch nicht beschweren, wenn einer mal die Emotionen liefert. Aber wäre es für dich eine Option gewesen, Tullberg bis zum Ende der Saison dann auch da zu lassen und danach Sebastian Hoeneß anzugraben?
Ja, natürlich wäre das für mich die beste Option gewesen, dass du dir dann die x-te Variante aus Stuttgart holst. Ich finde, also dieses Tullberg bis zum Ende der Saison, keine Ahnung, auch um ehrlich zu sein, er gewinnt in Heidenheim, aber spielt zu Hause auch noch unentschieden gegen Bremen. Also er hat jetzt auch nicht plötzlich diesen BVB neu erfunden. Und nee. Nochmal, um auf diese emotionale Thematik zu sprechen zu kommen, ich fand's, natürlich war es übertrieben, aber also, dass sich da plötzlich die halbe Fußballlandschaft, der Didi Hamann habe ich im Kopf, die sagt, ja, jetzt hat Dortmund ja alles richtig gemacht, so einen kannst du nicht tragen, hä? Wir beschweren uns immer, dass wir Typen brauchen. Jürgen Klopp war genauso, hat auch niemand gemeckert. Deswegen, also lass den sich doch freuen. Und für Dortmund nochmal, war das gar kein so unwichtiger Erfolg. Natürlich, du gewinnst in Heidenheim, aber schau mal auf die Tabelle. Dortmund braucht gerade jeden Punkt. Deswegen lass den armen Mann sich doch freuen. Und mein Gott, das ist ein Borussia durch und durch. Deswegen, also ich fand das schon irgendwie in Ordnung. Natürlich musst du da jetzt nicht so einen Hampelmann für 120 Sekunden machen. Aber dass der mal so ein bisschen seine Emotionen freien Lauf lässt, gerne. Aber mein Gott, ich glaube, wir sind uns schon auch einig, dass Kovac rein theoretisch auf dem Papier ein sehr, sehr guter Bundesliga-Trainer ist. Der hat in Frankfurt herausragende Arbeit geleistet. In München war es dann schwer, aber ich glaube auch, dass die äußeren Umstände das eben alle so ein bisschen erschwert haben. Deswegen, jetzt geht er nach Dortmund und kommt da irgendwie auf ein sinkendes Schiff und muss das halt irgendwie wieder fahrtüchtig machen. Ich traue ihm das schon zu, weil ich weiterhin, und das propagiere ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile, ich finde diesen BVB nicht so schlecht, wie er sich eigentlich verkauft, gerade in den Spielen. Und ich traue Kovac da schon auch zu, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und dieses also wankende Dortmunder Schiff irgendwie dann, wie gesagt, wieder auf Kurs zu bringen. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit mit Kovac höher ist als mit Thulberg. Deswegen ist die Entscheidung für mich schon auch irgendwie richtig.
Ja, also, dass man da auf einen etablierten Bundesliga-Trainer geht, okay. Ich glaube halt, dass Niko Kovac einfach auch sehr, sehr viel Persönlichkeit mitbringt. Und Borussia Dortmund und Trainer, die Persönlichkeit haben, ist in den letzten Jahren nicht immer gut gegangen. Da ist viel mit der Führungsriege aneinander gekracht. Und die Führungsriege selbst strahlt ja keine Stabilität mehr aus. So, Dortmund steht auf dem 11. Rang in der Liga. Und was fangen die Dortmunder in der Führungsetage an? Ja, erstmal ein Machtkampf zwischen, ich glaube, Ricken und Mislintat. Der eine will den anderen nicht mehr, der andere will nicht unter dem einen arbeiten und hier soll einer gefeuert werden, da soll einer gehen, bla bla bla. Es wird sich nicht auf das Sportliche konzentriert, sondern erstmal ein Brandherd nebenher aufgemacht, den keine Sau braucht. Und dann packst du dann Niko Kovac dazu, den Stand jetzt Niko Kovac, der in seinen vorherigen Stationen auch nicht immer für Ruhe gesorgt hat. Selbst bei den Frankfurtern, wo er herausragende Arbeit geleistet hat. Ja, hat er, aber auch da, der ist gegangen mit einem Knall. Also da ist es ja auch ordentlich aneinander gerasselt. Bei den Bayern ist es um ihn keinen Zentimeter ruhig gewesen. Wolfsburg ausgeklammert, weil Wolfsburg halt Wolfsburg ist. Niemand guckt nach Wolfsburg.
Ja, mein Gott.
Kannst du mir sagen, wer gerade Wolfsburg-Trainer ist? Ich weiß es aus dem Stand.
Ralf Hasenhüttl, aber auch erst, weil ich seine Fresse irgendwie vor kurzem gesehen habe.
Ja, aber auch da, ne, Hasenhüttl, guck dir mal an, als der bei Leipzig war, der war ja the next big thing. So, der war ja der nächste große Trainer und da dachtest du, okay, gut, geht er jetzt zu Bayern? Ich glaube, 2018 war er bei denen mal im Gespräch. Dann ist er nach England und seitdem er jetzt wieder in Deutschland ist, keiner spricht mehr über Ralf Hasenhüttl. Zeigt halt nur, wie irrelevant Wolfsburg-Trainer einfach in der allgemeinen Wahrnehmung sind. Ja, und jetzt bei Borussia Dortmund wird, glaube ich, ein Niko Kovac auch wieder anfangen zu schillern. Und mal gucken, dafür müssen aber erstmal die Ergebnisse kommen und direkt am Wochenende dürfen sie sich gegen den VfB Stuttgart messen. Ja, spannende Aufgabe.
Ja, deswegen, also ich werde es mir angucken am Samstag, bin gespannt. Klassiker wäre, dass die dann irgendwie so einen Trainereffekt bekommen und das Spiel dann irgendwie dahingehend gewinnen. Aber mein Gott, ich glaube, Dortmund wird weiterhin da jetzt gut dran tun, sich Punkt für Punkt zu ermausern und ich glaube, dass sie das mit Kovac schon hinkriegen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, spielt Dortmund am Ende der Saison international, würde ich immer noch ja sagen. Auch wenn es aktuell nicht danach aussieht.
Es ist aber auch nur ein Punkt auf Platz 7. Ne? Also klar, Platz 11 sieht immer schön dramatisch aus und mir hilft es auch regelmäßig, dass ich meine kleinen Witzchen über die mögliche Conference League Teilnahme machen kann. Aber also es sind halt auch nur, es ist ein Punkt auf Rang 7, es sind 3 Punkte auf Rang 5, es sind 4 Punkte auf die Champions League. Da braucht es nicht alles mal drin, einen großartig langen Run, sondern 3 Spiele in Folge gewinnen reicht und du bist auf jeden Fall schon wieder in Schlagdistanz.
Ja, das traue ich ihnen zu. Gut, ja. Hast du noch was zum Fußball oder sollen wir zum großen Elefanten im Raum kommen?
Komm, wir gehen rüber. Ich glaube, fußballerisch sind wir soweit abgehakt.
Ja, ich war auch abgehakt. Vor wann war es denn jetzt? Ich glaube, drei Nächten, als ich morgens aufgestanden bin, ich saß wirklich auf dem Klo. Ich war tatsächlich in Düsseldorf, deswegen kann ich mich noch gut dran erinnern. Wir hatten Tag davor Sendung in Düren, haben dann in Düsseldorf gepennt. Ich saß auf dem Klo, ich habe mein Twitter aufgemacht, hab den Trade gesehen von Luca zu den Lakers und das ist wirklich dieser Klassiker und das erzählen jetzt auch viele. Erstmal Account checken, dass das natürlich ein Prank-Account sein muss. Dann aber gesehen, okay, das ist der echte Account und dann so ein bisschen durch die Timeline geswiped und ein bisschen gebraucht, um das zu realisieren. Weil ich kann mich erinnern, wir saßen ja vor, also erster Podcast im neuen Jahr mit Yannick zusammen, haben drüber geredet, ja, was für ein Big Move Hamilton zu Ferrari ist und haben uns da ja so ein bisschen über die größten Transfers der Sportgeschichte unterhalten. Und ich weiß, man kann es nicht richtig vergleichen, weil wie gesagt, ein Trade schon immer noch mal was anderes ist. Ja. Aber also Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers rankt irgendwo da in den ganz, ganz hohen Sphären.
Ja, vor allem, weil es halt so ein nachhaltiger Transfer ist, ne? Also ich glaube, die Mavericks, es steht ja so ein bisschen die ganze Zeit im Raum, okay, was wollten die Mavs damit? Weil, also da kann ja niemand wirklich ernsthaft in den Spiegel gucken und sagen, yo, wir haben einen 25-jährigen Superstar, der uns gerade in die NBA-Finals geführt hat, den geben wir jetzt ab für einen alternden Anthony Davis, der ja auch ehrlich gesagt sehr, sehr viel mit Verletzungspech zu kämpfen hat. So, der ist ja jetzt die letzten Jahre auch nie mal eine komplette Saison eh nicht, aber der hatte ja schon noch immer längere Phasen dabei, wo er dann halt auch mal raus war. Und ja, da ist dann halt die Frage, okay, warum? Also was ich jetzt gelesen habe, die wollen halt die AD-Kyrie-Connection wiederherstellen, weil die auf dem Platz ganz gut funktionieren. Und dann ist es halt ein kurzfristiger Erfolg, den sie sich davon versprechen. Aber auf lange Sicht, es geht doch gar nicht dümmer, als Luka Doncic abzugeben.
Ich finde den Trade aus mehreren Perspektiven extrem, extrem spannend und mit extrem vielen Fragezeichen versehen. Lass gerne mit den Mavs anfangen, mit dieser Perspektive zu sagen, okay, wir holen uns AD für den in Anführungszeichen kurzfristigen Erfolg, weil das geht mir ein bisschen unter. Ich kann den Schritt dahingehend nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass du sagst, ey, okay, ich hole mir mit AD vielleicht das Missing Piece rein. Digga, AD ist immer noch mit einer der besten Center, der dieses Team instant dann auch auf dieser Position natürlich besser macht und ich kann mir vorstellen, dass der Fit mit Kyrie Irving funktioniert und man hört ja auch noch so ein bisschen, gut, wir nehmen jetzt Donnerstag 11.06 Uhr aktuell deutscher Zeit auf, Trade-Deadline geht noch bis 21 Uhr deutscher Zeit und so und ich schließe es auch nicht aus, dass die Mavs vielleicht nochmal irgendwas machen, um da nachzulegen. Deswegen also, es gibt für mich ein realistisches Szenario, wo du sagst, ey, okay, wir gehen Risiko, wir gehen all in, und aber wir sind so überzeugt von diesem Fit mit Anthony Davis an der Seite von Kyrie Irving, dass die uns vielleicht nochmal irgendwie 1-2 Prozentpunkte besser machen. Verstehe ich. Ja. Aber das ist kein Grund, Luka Doncic wegzutraden. Weil über wen reden wir hier? Wir reden über den arguably Nachfolger von Dirk Nowitzki, der sich wirklich, also ja auch sicher war, sein Leben lang bei den Mavericks zu spielen. Und wir reden von einem Luka Doncic, der für mich, also der ist ein Top-5-Spieler in dieser Liga. Und wenn du mich jetzt vor diesem Trade gefragt hättest, ja, was sind denn so deine Spieler, die du niemals traden würdest? Luka Doncic wäre da mit Wembanyama, mit Shea und wie sie nicht alle heißen, wahrscheinlich noch mit Jokic, aber dann würde für mich da sehr, sehr schnell Luka Doncic kommen. Deswegen, ich verstehe es aus diesem Grund nicht, weil du gibst deinen Franchise-Player, du gibst eine Franchise-Legende oder der ist auf dem besten Weg, eine Franchise-Legende zu werden, den gibst du ab für und dann auch mal ehrlich gesagt, ja, AD ist schön und gut, aber der ist uralt, der ist verletzungsanfällig, ja, wie du gesagt hast. Also auch der Gegenwert ist für mich einfach schlecht. Also die Mavericks haben sich einfach über den Tisch ziehen lassen.
Ja, und also ich glaube, der General Manager hat da ja angerufen und den General Manager von den Mavericks wirklich krass überzeugt, was für ein Risiko Luka Doncic noch für die Mavs ist und sie ja viel besser dran sind, wenn sie dann AD zu sich rüberholen und Doncic dann auch los sind, weil es war ja jetzt auch schon über Jahre Thema, ne? Also vor zwei, drei Jahren hat er ja mal an der Shisha gezogen und dann wurde ihm zweimal ein Bier aus der Hand genommen. Der ist ja schon auch wirklich gesundheitlich sehr, sehr gefährdet, der Niklas Süle der NBA. So, und deswegen muss man halt wirklich gucken, dass sie den loswerden. Irgendwie so muss es gelaufen sein, weil anders kann ich es mir halt nicht vorstellen, wie du ernsthaft glauben kannst, okay, gut, Luka Doncic wird uns jetzt auf Jahre nicht mehr helfen. Also, wir haben uns ja auch hier im Podcast schon drüber unterhalten, wer sind denn die upcoming Superstars in der NBA, wenn LeBron weg ist, wenn Steph weg ist. So, dann redest du über einen Luka Doncic, du redest über einen Giannis, du redest über einen Jokic, aber allzu viel kommt dahinter halt nicht mehr. So, danach bist du vielleicht schon in der nächsten Generation bei Wemby unterwegs, aber er ist halt schon eines der prägenden Gesichter dieser aktuellen NBA-Generation und für LA ist es ein Riesengewinn, weil die haben sich natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie geht unser Franchise weiter, wenn LeBron weg ist. Sie haben jetzt die Antwort bekommen.
Ja, also für LA ist das ein huge W. Ich glaube, dass Luka und LeBron gut funktionieren werden und natürlich dann auch auf die nächsten Jahre. Du hast das nächste Gesicht deiner Franchise. Und nochmal, und das habe ich auch in diesem Podcast schon häufig gesagt, ich bin kein großer Luka Doncic-Fan, weil ich den defensiv weiterhin für eine Drehtür halte Und deswegen, aber selbst ich sage, mein Gott, der ist, natürlich ist der sehr, sehr gut. Das ist ein unfassbar guter Basketballspieler und die Lakers haben natürlich alles richtig gemacht mit diesem Deal. Was ich auch nochmal, also lustig fand, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist jetzt gerade im Nachhinein ja so ein bisschen durchgesickert, wie denn dieser Trade überhaupt zustande gekommen ist. Und ist halt wirklich so, der Bree aus Dallas hat mit dem Bree aus Los Angeles immer mal wieder so ein bisschen geschrieben und dann kam halt irgendwann so dieses, ja hier, würdest du eigentlich, wenn wir euch Luca für AD, würdest du das einfach theoretisch mal machen? So, das ist aus einem Jux rein theoretisch entstanden. Und wo ich mich dann aber frage, also die Mavs hätten safe was Besseres als Anthony Davis für Luka Doncic bekommen. Die halbe Liga wusste nicht mal, dass Luka Doncic zum Verkauf steht. Das war ja einfach so ein Deal, der da irgendwie in den Hinterzimmern gemacht worden ist. Und auch die Reaktion, ne, die man dann so gehört hat. LeBron hatte keine Ahnung. Generell, die Lakers, wenn du mal da so mit JJ Redick, also dem Coach, sprichst, der hatte keine Ahnung, was da passiert. Deswegen, ja. Also, ich glaube, wenn du dich auf Mavericks Seite quasi dazu entschlossen hast, und das stelle ich sehr, sehr in Frage, dass man sagt, okay, wir vertrauen Luka Doncic nicht die Zukunft unserer Franchise an. Ist für mich ein Riesenfehler. Aber wenn du sagst, okay, das ist deine Aussage, ja, mein Gott, dann fang doch bitte aber auch an, Luka Doncic mal richtig zu shoppen und ihnen den anderen 29 Teams anzubieten, weil du hättest safe etwas Besseres bekommen. Deswegen, ich verstehe es nicht und aus Lakers Sicht, GG, alles richtig gemacht. Du hast deine nächsten Jahre gesichert.
Ja, also es ist halt wirklich so ein bisschen Borussia Dortmund, die kurz vor Transferperiodenende dann gemerkt haben, oh krass, wir müssen ja noch was machen, wir wollten ja eigentlich noch was kaufen. Die haben ja irgendwie 3 oder 4 Transfers erst am Deadline-Day eingetütet und bei den Mavs war es jetzt ähnlich, so die Transfer-Deadline oder die Trading-Deadline, die kommt halt und dann haben sie gesehen, okay gut, wollen wir nicht und warum schmeißt du ihn nicht auf den Markt? So, warum sondierst du nicht erstmal, okay, wer kann uns was dafür bieten? Weil, also ich glaube, da wäre auf jeden Fall einiges drin gewesen. Und klar, jetzt ist Dennis Schröder auch noch gewechselt, aber du kannst auch 4 Kategorien höher als einen Dennis Schröder greifen, wenn du einen Luka Doncic traden willst. So, und es ist wirklich einfach, es ist nicht zu begreifen, was da passiert ist oder warum man Luka Doncic nicht für den Superstar behandelt, der er halt ist. Auch wenn er wie ein bodenständiger Superstar wirkt und jetzt nicht die Star-Allüren raushängen lässt, wie andere in der Liga, Ja Morant, hast du halt trotzdem einfach einen der besten Spieler der Liga und ja, den haben sie jetzt hergeschenkt. So wie wir Martin Schuber für eine Bockwurst herschenken würden, würden die Dallas Mavericks ja, dann halt auch Luka Doncic herschenken. Hab's ehrlicherweise nicht gefasst. Aber ja, du hast gesagt, die halbe NBA wusste es nicht. Die halbe NBA hat bald jetzt auch Dennis Schröder durch. Er ist bei seinem 9. Franchise angekommen.
Ja, es ist wirklich ist ein bisschen schade, was mit Dennis passiert. Ich weiß nicht, hast du sein Zitat gelesen, was er gestern gedroppt hat, von wegen die NBA ja. sei moderne Slavery. Ich weiß, wo er herkommt. Ich find's trotzdem ein bisschen überzogen, weil am Ende machen die auch alle schon ganz, ganz gut Geld und versorgen dann die Future Generations und ist einfach part of the business, aber ey, am Beispiel von Schröder.
Moderne Sklaverei mit ungefähr so 17 Millionen US-Dollar im Jahr. Ja, ja.
Ja, deswegen
würde ich auch ein bisschen umziehen.
Deswegen hinkt der Vergleich ja auch einfach. Aber ich weiß schon, was er meint und in seinem Fall jetzt gerade die letzten Jahre sind einfach tough. Der wird einfach rumgereicht, weil er dann auch immer wieder, ich habe jetzt gerade erst vor kurzem wieder diesen Dennis Schröder-Cycle gesehen, so von wegen gut spielen, wechselt zu einem Contender, nicht gut spielen, wechselt zu einem schlechten Team, gut spielen und so wiederholt sich das eben und der wird schon rumgereicht. Jetzt ist er von den Warriors nach Utah getradet. Ich glaube nicht, dass er ein Spiel für Utah machen wird. Wahrscheinlich werden sie ihn da irgendwie auch nochmal rauskaufen und dann hoffe ich, dass er vielleicht doch nochmal bei irgendeinem Contender landet. Das Kapitel Warriors war es leider nicht. Das hat nie wirklich gepasst, aus welchen Gründen auch immer. Der Fit war einfach nicht gut. Aber natürlich ist das für Schröder extrem bitter und ist halt dann auch einfach, also das ist eben die Kehrseite von diesem Businessmodell NBA und nochmal, es hat jetzt Schröder getroffen, aber das beste Beispiel sind ja Luka Doncic, Mann, das ist ein absoluter Superstar, der hatte keine Ahnung, dass er getradet wird, der hat sich gerade ein Haus für 15 Millionen Dollar in Dallas gekauft, ja, natürlich, jetzt sagen die Leute, der verdient auch genug Geld, aber trotzdem 15 Millionen Dollar ist verdammt viel Geld, so, also, und selbst der wird komplett aus seinem Leben einfach rausgerissen und natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, part of the business und die verdienen alle so viel Geld und damit muss man leben. Ich finde schon, dass es angebracht ist, da mal zumindest einen Gedanken dran zu verschwenden, zu sagen, ey, okay, das ist auch schon einfach tough, wenn dir von jetzt auf gleich gesagt wird, gut, du hast 6 Stunden, pack deine Familie ein, es geht für dich nach Utah, an den Arsch der Welt.
Ja, Ja, also Utah ist wenigstens ja auch ein schönes Bundesland. Da hat er, oder nee, nicht Bundesland, Bundesstaat, ist ein schöner Bundesstaat. Aber natürlich ist das ja auch einfach gar keine ausschlaggebende Debatte, weil ich glaube, es ist jetzt für Dennis das dritte Team, nicht nur innerhalb von einem Jahr, sondern es ist das dritte Team innerhalb von 3 Monaten, weil der ist ja gerade erst zu den Warriors getradet worden. Ja, und bei ihm stand es ja auch ein bisschen schon drauf, ne? Also da wurde ja schon gesagt, so okay, gut, haben sie ihn jetzt geholt, weil sie ihn vielleicht dann noch in einen größeren Trade verwickeln wollen. Wen haben sie dafür überhaupt bekommen? Ich glaube, das war ja schon auch halbwegs vernünftig, wen sie dafür getradet haben, oder? Für Dennis?
Also es ist heute Morgen passiert. Die Warriors haben sich Jimmy Butler geholt von den Miami Heat, nachdem das auch die ganze Zeit hin und her gegangen ist, gestern und vorgestern. Also wie gesagt, meine Twitter Usage-Zeit ist gerade wirklich so hoch wie noch nie. Aber ich liebe diese Phase auch irgendwie. Also NBA Trade Deadline ist, finde ich, also habe ich ja schon mal gesagt, finde ich noch geiler als die Fußball-Transfer-Endzeit in den einzelnen Perioden. Weil du einfach diese Superstar-Deals hast und gerade jetzt, also Luca und AD war ja der Anfang, was dahinter raus jetzt noch passiert ist. Ich habe jetzt die letzten 24 Stunden auch viel damit verbracht, mir vorzustellen, dass Kevin Durant nochmal zurück zu den Golden State Warriors kommt. Also das wäre wirklich der Move, den ich mir gewünscht hätte, ist dann hinten raus jetzt nicht passiert. Jetzt ist es Jimmy Butler geworden. Ich sag dir ehrlich, mein erster Gedanke war, finde ich irgendwie nicht so dolle. Mein zweiter Gedanke war, du musst schon irgendwas machen, weil die Warriors sind aktuell schlechte Mittelklasse. Und wenn du nochmal irgendwas aus den letzten Jahren von Steph rausholen willst, dann musst du alles probieren. Jetzt ist es Jimmy Butler geworden. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber bin da jetzt nicht Fan der ersten Sekunde. No. Aber auch ansonsten, was in dieser NBA losgegangen ist, jetzt De'Aaron Fox zu Victor Wembanyama und den Spurs, das ist ein Pairing, was ich mir also sehr, sehr gut vorstellen kann. Generell, wenn wir über die Lakers reden, die bekommen quasi gerade ein Championship-Contender-Team im Sale zusammengestellt. Ich verstehe nicht, was die den Leuten alles getan haben, aber also sie haben Luca quasi geschenkt bekommen. Jetzt haben sie sich nochmal einen guten Anthony Davis-Ersatz auf Center mit Willis von den Charlotte Hornets reingeholt und geben dafür also ihren Rookie ab. Natürlich, der spielt auch okay, aber also da denke ich mir, also was haben die euch getan, dass ihr denen quasi alles schenkt? Weil die Lakers sind mittlerweile, gucke ich da drauf und sage, ey, die haben ein richtig, richtig gutes Team zusammen und ich freue mich für LeBron, dass er vielleicht tatsächlich wirklich nochmal in den Genuss kommt mit so einem Team, um den Ring mitzuspielen. Aber also dieses Jahr, die NBA Trade Deadline ist noch mal ein Stückchen wilder geworden, weil eben diese ganzen großen Superstar-Namen drin sind.
Das Gefühl echt so verrückt wie lange nicht mehr, weil halt auch einfach unfassbar viel da passiert ist. Ja, jedes Jahr wird natürlich mit Superlativen um sich geschmissen, aber dieses Jahr ist es das auf jeden Fall einfach nur, wenn du den Luka Doncic anguckst. Ja, morgen aber direktes Spiel zwischen den Lakers und den Warriors. Kommen da die Jungs alle auch direkt schon zum Einsatz?
Nee. Das ist, Luka wird ja quasi dann am Samstag danach, bin ich auch gespannt. Also da werde ich, ist jetzt kein Spiel, für das ich wach bleibe, aber Luca das erste Mal da an der Seite von LeBron zu sehen, das wird morgen nicht so weit sein. Das Spiel morgen wird, glaube ich, scheißegal, weil Jimmy Butler wird bei den Warriors auch noch nicht dabei sein. Das wird einfach so ein Zwischendrin-Spiel sein, was dann jetzt auch nicht so wichtig ist. Und dann, ja, also die heiße Phase geht ja jetzt bald los. Ich glaube, es ist noch eine Woche, dann hast du eine Woche All-Star-Weekend-Pause und dann werden die Karten quasi final gemischt. Und dann sind auch alle getradeten Spieler bei ihren neuen Teams. Und dann geht die richtig geile NBA-Phase los, wo es dann auch wieder um was geht. Weil jetzt diese Phase Dezember, Januar, Anfang Februar, mein Gott, da redest du viel über Trades, aber nicht so viel über das Sportliche und das ist auch okay. Aber ich freue mich, wenn dieses ganze Trading dann jetzt auch vorbei ist. Ich werde heute nochmal viel zu lange auf Twitter hängen und ich habe es im Gefühl, da sind schon ein, zwei große Deals passiert. Aber wenn ihr dann morgen diesen oder jetzt wahrscheinlich den Podcast hört, es wird nochmal irgendwas Großes kommen. Ich habe es irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie diese Trade-Deadline, wo die ganz, ganz großen Namen hin und her geschoben werden. Aber ich freue mich dann auch mal wieder, wenn jeder sein Team gefunden hat und es dann quasi normal wieder weitergeht.
Steph Curry zu den Dallas Mavericks als Ersatz. Yeah. jetzt hier, diesen Samstag schon, soll er in Einsatz kommen oder am 15.? Diesen Samstag 22 Uhr das Spiel gegen die Pacers. Da musst du nicht für wach bleiben.
Oh, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Aber das werde ich mir mal anschauen und gucken, wie gut denn dieser Luca. Auch, also wirklich, Leute, es gibt jetzt auch einige, die sagen, ja, Luca und LeBron, das passt nicht, weil LeBron ist nicht mehr so gut in der Defense und Luca auch nicht. Digga, wollt ihr mich verarschen? Wir reden über Luca Doncic und LeBron James. Natürlich werden die gut zusammen Basketball spielen können. Das verstehe ich. Also, manche Experten gehen dann halt auch absichtlich auf diese Klicks und sie wollen jetzt unbedingt einen Hot-Take raushauen und sagen, ah, wahrscheinlich funktioniert das nicht. Also, du kannst, niemand, der nur ansatzweise diese Liga verfolgt, kann mir sagen, dass das nicht funktioniert. Das ist einfach ein No-Brainer.
Ja, ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, das wird ordentlich scheppern. Ich guck mal gerade kurz nach, wie die Lakers gerade überhaupt dastehen.
Sehr
die
gut.
Die sind, ja, Fünfter, also 29-19. Schlechter als das wird es wahrscheinlich nicht.
Nö, also, glaube ich auch nicht. Die werden mit diesem Kader eine sehr, sehr gute Rolle, sehr, sehr gute Rolle im Westen spielen. Und dann mal gucken, wie weit es gehen kann.
Ja, ja. Eine gute Rolle im Westen. Mist, jetzt wäre es cool gewesen zu wissen, wo der Super Bowl stattfindet. Aber wird am Wochenende natürlich auch wieder Patrick Mahomes spielen. Du hast gesagt, du freust dich, wenn das ganze Theater dann auch endlich wieder vorbei ist und man sich auf Sportliche konzentrieren kann. Ich freue mich, wenn am Sonntag endlich dann auch wieder die Dynastie von Pat Mahomes vorbei ist. Go Eagles, go! Fly Eagles, fly! Auf geht's! Ich habe immer an die Eagles geglaubt.
Ja, bist du jetzt ein Diehard Eagles Supporter für diesen Super Bowl?
Also, anybody but the Chiefs. Das war schon die ganze Saison so und das zieht sich auch bis zum letzten Spiel durch. Und ich werde auch wieder enttäuscht werden, weil ich wurde diese Saison, glaube ich, nur enttäuscht, was meine Football, mein Football-Fan-Dasein anbelangt hat. Und natürlich wird es am Wochenende dann auch wieder so weitergehen, weil, also, wir sind ja gegen die Eagles rausgeflogen, ne? Und die haben wirklich nicht gut gespielt. Ich finde, es hat sich auch einfach weiterhin durchgezogen und ja, die Chiefs sind dann leider wieder besser geworden und haben auch ein gutes Conference-Finale dann gespielt. Natürlich war dann auch ein bisschen Schiri-Glück da mit dabei, aber können wir uns sicher sein, dass das nicht auch im Super Bowl wiederkommt? Ich weiß ja nicht.
Ja, ich mache auch bei diesem Conference-Spiel den Schiri, also natürlich kannst du da wieder über ein, zwei Entscheidungen reden. Ich weiß auch, welche du meinst, gerade dieses Fourth Down, wo sie eigentlich drüber waren und die Chiefs dann trotzdem den Ball bekommen, aber Pustekuchen, sei es drum. Ich finde, und ich werde auch wieder mit diesem
ist schon so ein Turnover und Downs, wenn die
das ja, natürlich. Nein, ich verstehe, was du sagst. Ich verstehe, was du sagst. Aber wenn man jedes Mal knappe Spiele gewinnt und ich bleibe dabei, dann ist das irgendwann auch kein Glück mehr. Und ich finde, ey, die Chiefs waren gut. Die Chiefs waren gut gegen die. Nein, aber auch da sag ich dir ehrlich, ich weiß, was man haben kann. Ich weiß, dass man die Chiefs nicht mögen kann. Aber trotzdem, Josh Allen hatte die Möglichkeit. Josh Allen hatte nochmal ein Two-Minute-Drill und er hatte die Drive-Möglichkeit, hat sie nicht genutzt, weil die Chiefs gute Defense gespielt haben. Also nur zu sagen, ey, die gewinnen diese Spiele aufgrund Schiedsrichterentscheidungen, ist einfach, damit wirst du ihnen nicht gerecht. Also stimmt einfach nicht. Ja. Und du gewinnst nicht zwei Meisterschaften in hintereinander und stehst im dritten Jahr in Folge im Super Bowl, wenn du dich nur auf die Schiris verlässt.
Ja, also dass Travis Kelce und Patrick Mahomes und Co. alle auch einen Ball bewegen können, damit erzählst du ja jetzt niemandem auch was Neues. So. Und das sind ja auch mit die Besten in ihrem Spiel. Aber trotzdem ist es dann halt diese Saison doch schon sehr auffällig, was da alles in Richtung der Chiefs entschieden wurde. Am Ende stehen sie im Super Bowl. Sie sind, ich fand sie nicht das beste Team in der AFC. So,
nö, natürlich nicht. Also natürlich
die,
nicht.
Die Bills fand ich schon wirklich deutlich besser und die hätten mir auch deutlich besser gefallen. Mir tat es sauleid für die Bills und in diesem gesamten Spiel Josh Allen, der wollte danach ja quasi schon einfach auch zusammenbrechen nach diesem Spiel, nachdem er es wieder nicht geschafft hat. Ich glaube, war er jetzt in den letzten 5 Jahren das 4. Aufeinandertreffen und das 4., was die Bills verloren haben. Das tut dann schon einfach weh zu sehen, vor allem, weil sie die Möglichkeit hatten dieses Jahr. Also es wäre möglich gewesen, diesen Patrick Mahomes zu schlagen, aber Josh Allen ist nicht der Erste, dem das nicht gelingt.
Nö, deswegen, also haben schon einige gegen Patrick Mahomes gespielt und deswegen, also nochmal, ich kann nicht mit diesem Gedanken und dann gehe ich einfach in dem Fall, wie die Amis immer klassisch sagen, mit Greatness, ich kann mich mit diesem Gedanken anfreunden, Mann. Die Chiefs sind drauf und dran, das beste Team der NFL-Geschichte zu werden. Also diese Chiefs aktuell, wenn sie es wirklich schaffen, das dritte Mal in Folge einen Super Bowl zu holen, das gab es noch nie, dann sind sie das arguably beste Team der NFL, das es dann jemals gab, zumindest über diesen längeren Zeitraum. Und dann, ich weiß, ey, wir sind quasi in Anführungszeichen gesegnet gewesen, dass wir Tom Brady live sehen durften. Aber Patrick Mahomes, wenn er wirklich sich diesen vierten Ring jetzt holt mit 29, Er hat einen Case. Er hat dann einen Shot, genau in diese Sphäre vorzustoßen.
Ja, natürlich. Also, da musst du dich drüber unterhalten. Also, ich habe gerade mal gegoogelt, weil die Patriots, die haben ja schon gefühlt alles gewonnen, aber die haben es nicht mal geschafft, nach 2005 jemals den Super Bowl zu verteidigen. Die sind 2015, 2017 und 2019 Meister geworden. Und da hattest du ja wirklich das Gefühl, die gewinnen jedes Jahr. Und bei den Chiefs ist es tatsächlich so, dass sie jedes Jahr gewinnen. So, und die schaffen es über Jahre hinweg, das Nonplusultra zu sein. Alle anderen Teams versuchen sich irgendwie dagegen aufzustellen, holen sich mit Trades, mit die versuchen sich ihr Team dann irgendwie aufzubauen, schaffen es aber einfach nicht, besser als die Chiefs zu werden. Und dann musst du das auch einfach anerkennen, dass die Chiefs halt gerade nicht zu schlagen sind. Aber ich halte sie immer noch nicht für unschlagbar. Also ich glaube schon, dass es dieses Jahr noch drin ist. Das ist auch nicht. Dass sie diesen Super Bowl verlieren. Ne? Die Wettquoten sind ja auch relativ ausgeglichen. Ne? Also die sehen die Eagles fast in derselben Chance wie die Chiefs. Die sind natürlich noch favorisiert. Aber ja, sind wir ehrlich, am Ende werden es doch eh wieder die Chiefs.
Ich würde es mir wünschen. Aber ich sehe die Eagles, ich sehe sie nicht so schlecht wie du. Ich fand die, also, und gerade auch was für mich ein Faktor spielt, die Eagles haben eben diesen Super Bowl genau gegen die Chiefs schon mal verloren. Und also, ich glaube, da und sind ja immer noch viele dabei, die eben genau diesen Super Bowl auch verloren haben. Deswegen, ich glaube schon, dass das auch was machen könnte, dass man sagt, ey, okay, ihr wart jetzt einmal dran, jetzt sind wir beim nächsten Mal dran. Für mich ist es super, super eng. Ich hoffe, dass es ein geiler Super Bowl wird, vor allem, weil ich auch, also mit der Halftime-Show, ich bin jetzt kein riesen Kendrick Lamar-Fan, deswegen, also, ich hoffe, dass es einfach sportlich ein sehr, sehr guter Super Bowl wird. Und das kann ich mir vorstellen, weil ich beide Teams auf einer Ebene sehe und wenn am Ende die Chiefs gewinnen, dann beschwere ich mich nicht.
Ja, also natürlich, es wird wieder eins der größten Ereignisse, die es jemals gegeben hat oder eins der größten Ereignisse des Jahres. Das ist jedes Jahr der Fall und ich freue mich auch dieses Jahr drauf. Ich denke mal, ich kriege es dieses Jahr ein bisschen cleverer hin, dass ich auch vorschlafe, weil die letzten Jahre bin ich da sehr arrogant rangegangen. Ich habe da echt gedacht, ich kann mich einfach in den Tag reinbewegen und werde dann schon wach bleiben, weil man schafft es dann ja schon, irgendwie wach zu bleiben. Aber natürlich bin ich jedes Mal wieder um 2 Uhr eingepennt, weil wenn man dann halt irgendwo gemütlich liegt und den ganzen Tag wach war, ja, dann wird es auch schwierig, die Augen offen zu halten. Dieses Jahr schlafe ich vor und dann kriege ich den Super Bowl hin. Wo guckst du?
Ich bin in Hamburg gerade, deswegen, also ich werde auf jeden Fall in Hamburg gucken, mit wem und in welcher Art und Weise, das ist noch nicht so ganz, ganz final geklärt. Aber, also, ich war vorschlafen, glaube ich nicht, ich bin die letzten Jahre immer gut gefahren, quasi das, weil ich finde, es geht dann schon, wie gesagt, geht dann immer um 12:30 los. Und dann, wenn das Spiel gut ist, also außer es wird jetzt irgendwie so ein Blowout, dann besteht natürlich die Gefahr einzuschlafen, aber ansonsten bin ich zumindest die letzten Jahre immer eigentlich gut durchgekommen.
Ja, na gut. So, dann haben wir Football abgehakt, wir haben Fußball abgehakt. Ja, müssen noch kurz erwähnen, dass Dänemark Handball-Weltmeister geworden ist. GGs stand im Vorfeld drauf. War natürlich super bitter, wie Deutschland rausgeflogen ist, aber es war verdient gegen die Portugiesen. So, Portugal war dann schon einfach besser. Ja, und Dänemark hat halt alle überrollt. Ne? Ich finde es halt ein bisschen witzig, dass Dänemark immer nur die Weltmeisterschaften gewinnt, aber die Europameisterschaft, glaube ich, seit 2012 nicht mehr gewonnen hat. Aber ja, ansonsten war es eine relativ unspektakuläre WM.
Ja, ich fand das Deutschlandspiel, können wir schon nochmal kurz, drauf eingehen, das war schon herzzerreißend. Ich meine, hast du hier, also wirst du Andi Wolfs Reaktion, nachdem das Ding da reingeht, der war ja wirklich, also auch zu Recht, einfach maximal abgefuckt, weil macht ein überragendes Spiel, hält so viele Bälle und dann verliert Deutschland, glaube ich, am Ende 31-30 in der Verlängerung gegen Portugiesen, die irgendwie so das Turnier ihres Lebens gespielt haben, aber es war eben trotzdem eine Riesenchance, also eine Runde weiterzugehen ins Halbfinale, da wäre dann eh Schluss gewesen, aber ach, das hat schon wehgetan, also vor allem auch die Art und Weise, weil du hättest es schon gewinnen können, dieses Viertelfinale, deswegen.
Du darfst so ein Spiel nicht verlieren, wenn dein Keeper 20 Bälle rausnimmt. Und natürlich ist ein Wolf dann abgefuckt, ist er auch vollkommen zu Recht. Aber als Torhüter kannst du halt deinem Team höchstens eine Leitrichtung mitgeben. Aber wenn sie dann vorne die Bälle nicht machen, so ja, dann bist du als Andi Wolf halt der Angearschte. Und für ihn tat es mir auch total leid. Aber es ist ja auch eigentlich schon auch genau das, was wir vorher gesagt haben. Ne? Gut, wir haben es gegen einen anderen Gegner prophezeit, aber also könnt ihr zurückspulen. Vom Turnier habe ich prophezeit, wir werden im Viertelfinale rausgehen. Hast du gesagt, ja, so ein Gefühl habe ich auch. Und deswegen, wir haben es kommen sehen. es ist ein kleiner Rückschritt, aber es ist immer noch ein Weltmeisterschaftsviertelfinale. So, es ist noch ein okayes Ergebnis und die Portugiesen sind halt die Shootingstars gewesen bei dieser Weltmeisterschaft. Gab noch ein, zwei andere Teams, so ein Kroatien mit Domagoj Duvnjak, der sein letztes Turnier gespielt hat, vor heimischem Publikum, da dann noch eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen darf. Das war schon richtig, richtig cool. Für ihn hat es mich auch sehr gefreut. Italien hat ein geiles Turnier gespielt. Brasilien ist auch ins Viertelfinale gekommen. Ägypten war da mit dabei. Es waren mal mehr Truppen als die ganze Zeit nur Dänemark, Frankreich und vielleicht mal die Schweden oder Spanien.
Ja, aber trotzdem, dass Dänemark dann, ich glaube, jetzt zum vierten Mal in Folge Weltmeister wird, ist schon auch. Also ist schon auch einfach eine Ansage. So diese, also, wir reden davon, dass die Chiefs drauf und dran sind, das beste Team über einen bestimmten Zeitraum zu werden, was die Dänen da im Handball jetzt wirklich Jahr für Jahr oder Turnier für Turnier veranstalten, ist schon einfach gut. Schon einfach sehr gut.
Ja, ach, total. Und vor allem, die können ja noch ein Team 2 und ein Team 3 aufstellen und die kommen alle mindestens ins Halbfinale. So, das ist halt einfach beängstigend. Und die haben jetzt Matthias Gitzel in ihren Reihen. Der ist 25. Der ist der beste Handballer der Welt und der ist 25. Sie haben im Tor gerade Niklas Landin retired. Newsflash, Niklas Landin ist einer der besten Handballtorhüter aller Zeiten. Und wen bringen sie nach? Emil fucking Nielsen, den MVP der letzten Champions League-Saison. So, der ist halt einfach, also, das ist geisteskrank, was die für ein Pensum fahren an hochkarätigen Spielern und es hört nicht auf. So, es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, ob dänisches Müsli irgendwie Handballergene mit verteilt, aber also das ist absolut krass, was die Dänen da Jahr für Jahr abliefern. Die gute Nachricht ist halt, dass es nur in Anführungsstrichen auf Weltniveau immer für die absolute Topklasse reicht. Wenn es nur um die Europameisterschaft geht, dann können andere Teams noch dagegen anstinken, aber dass sie dieses Turnier seit 12 Jahren nicht mehr gewonnen haben oder seit 13 Jahren nicht mehr gewonnen haben, sorgt halt eher mal dafür, dass sie noch angezündeter sind, nächstes Jahr dann endlich auch Europameister zu werden. Weil alle, die da jetzt gerade auf dem Platz stehen, die waren da 2012 halt noch nicht dabei. Und die wollen diesen Titel dann auch mal in ihren eigenen Taschen haben. Jetzt letztes Jahr in Deutschland haben sie es ja nur im Finale erst verloren, gegen Frankreich in der Overtime. Also waren 33-31 nach Verlängerung. Und deswegen, also vor Dänemark darf man im Handball schon wirklich sehr, sehr viel Angst haben. Könnte eine der besten Nationalmannschaften aller Zeiten sein.
Ja, gehe ich so mit. Gut, wir haben noch einmal, wir müssen uns quasi, also beim Handball lagen wir richtig, beim Tennis lagen wir falsch. Zverev hat es leider mal wieder nicht geschafft. Auch relativ deutlich dann das Grand-Slam-Finale in Australien gegen Jannik Sinner verloren, nachdem wir ja gesagt haben, wenn er Djokovic schlägt, dann gewinnt er das Turnier auch. Wobei, und das setze ich weiter in den Klammern, er hat Djokovic ja nicht wirklich geschlagen, sondern Djokovic nach dem ersten Satz dann raus gewesen mit Problemen. Hat der dann auch, glaube ich, danach sein Oberschenkel-Ultraschall oder sein Oberschenkel-MRT, keine Ahnung, was das genau war, veröffentlicht, aber da hat man auf jeden Fall gesehen, dass da ein bisschen was kaputt war. Also das war nicht irgendwie simuliert, aber natürlich schade für Zverev, dass es mal wieder nicht gereicht hat, gegen die Besten der Welt dann sich auch einen Titel zu sichern.
Meinst du, Djokovic hätte das Ding simuliert, nur damit Zverev endlich mal seinen Grand Slam gewinnt?
Ja, nein, aber es gab ja schon danach so einige, die gesagt haben, warum hat er denn jetzt nicht durchgezogen in so einem Halbfinale, ist der vielleicht auch mal satt, weil am Ende ist immer noch ein Grand Slam Halbfinale, aber ich war da, also dumm, wer das denkt, weil, also Djokovic ist natürlich Wettkämpfer durch und durch, der wird schon nicht einfach ohne Grund so ein Grand Slam Halbfinale aufgeben.
Ja, nee, das glaube ich auch, so dass da auf jeden Fall was ist, wenn du so in einem Grand Slam Halbfinale stehst, weil dafür spielst du die Dinger, so du trittst gerade als Djokovic an, um die Dinger zu gewinnen und wenn du dann in einem Halbfinale bist, da sagst du nicht plötzlich, oh ja, heute täusche ich mal eine Bronchitis vor, ich glaube, ich bin raus. Zverev hat ein geiles Turnier gespielt, im Finale konnte er nicht sein bestes Tennis mehr abrufen, auf der anderen Seite hast du halt einen Jannik Sinner, der gerade das Nonplusultra ist, so der ist einer der besten Athleten, die es in seiner Sportart gerade gibt. Also es gibt kaum jemanden, der seine Sportart so dominiert, wie es ein Jannik Sinner halt gerade im Tennis tut. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber bleibe ich auch trotzdem dabei, wenn Zverev den Weg weiter beschreitet, dann führt der Weg dieses Jahr für ihn zu einem Grand Slam.
Ja, also würde man ihm wünschen. Ich weiß nicht, ob die Chance nochmal so groß wird wie jetzt in Australien. Aber gut, ist ja auch noch ein bisschen Tennis zu spielen in diesem Jahr. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Haben wir noch was vergessen?
Ich hätte tatsächlich auch schon Zverev vergessen, weil über die Zweitplatzierten redest du halt nicht mehr, ne? Am Ende geht es ja nur darum, wer gewonnen hat. Aber nee, mein Zettel ist auch leer.
Gut, dann dann wage ich mal das nächste Versprechen, dass wir uns in einer Woche wiedersehen werden. Wenn und da nichts komplett Wildes passiert. Aber sollte eigentlich klappen. Und dann soll es das für heute gewesen sein.
Tschüss.